Der Titel dieser Predigt ist: Was ist mit dir? Und bevor wir jetzt die Betrachtung des Buches Jona mit dieser dritten Predigt fortsetzen, rufen wir uns die Verse 1 bis 6 des ersten Kapitels noch einmal ins Gedächtnis. Als da steht: Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Soweit der Text. Was ist mit dir, dass du so schläfst? Das ist eine Frage, die uns aufrütteln müsste. Noch zielführender wäre, wachrütteln müsste in dieser Zeit, wenn dabei zu denken ist an das behäbige Fleisch im Sinn des Sehnschreibens an Laodicea, wie uns auch ein Wort aus den Sprüchen die Frage vorlegt, wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. So kann es aber bei unserem schlafenden Propheten nicht angewandt werden, denn bei ihm handelt es sich um eine andere Art von Schlaf, jedenfalls nicht um Bequemlichkeit. Nein, was wir hier vor uns haben, ist der feste, der tiefe Schlaf des Propheten, der jedem bei oberflächlicher Betrachtung rätselhaft erscheinen muss, wobei Gottes Wort dem verständigen Leser einen zusätzlichen Hinweis nicht versagt, als da steht, Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Hinabgestiegen in den untersten Schiffsraum. Da ist nicht mehr zu überhören, wie es bestellt ist um die Seele. Jona ist in einem Zustand, der vor Gott flieht und auch vor den Menschen. Seine Energie scheint aber noch zu reichen, bis zum untersten Punkt im Schiffsbauch. Und dort ist und dort wird es finster. Sterben, schlafen, nichts weiter. Dieses Wort aus dem Mund von Shakespeares Hamlet ist wohl manchen Herzen unter uns nicht unbekannt, aus eigenen schweren Tagen, zumal unser einer ja das Sterben als Gewinn erachten darf, wenn es ihm so gegeben ist. Freilich, ein noch oberflächlicher Bibelleser, ein Jüngling in Christus, würde sich hier fragen, ja, wie das denn? Wie kann ein Mensch, ein Mann Gottes, schlafen bei diesem Sturm? Denn oben an Deck herrscht ja längst das pure Chaos. Das Fahrzeug steht vor dem unweigerlichen Zerbruch und der Kapitän, der war zu jener Zeit ja wohl auch der Eigentümer, schreit mitsamt den anderen an Bord, verzweifelt, und zwar jeder zu seinem jeweiligen Gott. Nur da unten, im tiefsten Schiffbauch, in der Finsternis, schläft einer. Ja, da liegt er, der Verursacher, und schläft. Der, der den rettenden Gott kennt, sein Prophet, der schläft. Nicht aber, wie sich unser einer in unserem Wohlstandschristentum abends niedergelegt und sich geborgen, wohlgefühlt hat mit dem Gotteswort aus Psalm 4, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Nein, hier handelt es sich um einen völlig anderen Schlaf im Leben eines Gottesmannes, eines Gesandten des Allerhöchsten. Nichts ist hier sicher, wie im landläufigen Glaubensleben. Freilich gilt der unterste Teil eines Schiffsrumpfes als der relativ ruhigste bei dem wilden Stampfen und Rollen des Schiffes in den aufgewühlten Wellen. Aber wer von uns einmal das Buch »Seefahrt ist Not« von Gurg Fock gelesen hat, der hat zumindest eine theoretische Vorstellung von dem Schrecklichen hochgeschleudert und wieder hinabgerissen werden auf den sich überschlagenden Wassermassen, auf den tobenden Meereswellen, die sich oft weit über 10 Meter hoch auftürmen, höher als ein 4-stöckiges Mietshaus, und die das Schiff einer hilflosen Nussschale gleichen lassen. Zugegeben, das sind Worte über die stürmische Nordsee, die Mordsee, wie sie in jenem Buch geheißen wird. Dem Mittelmeer hat der Schöpfer seine eigenen Naturgesetze gegeben, aber ein schwerer Sturm wie dieser hier, der ist ja kein gewöhnliches Unwetter, es ist der Sturm, den der Herr selber aufs Meer sendet. Und wenn er auch schlussendlich die Gnade bewirkt hat, dass keiner vom Schiff zu Tode kam, so konnte doch zu dieser Zeit niemand davon ausgehen. Sie schrien alle in Todesnot, ein jeder zu seinem Gott. Nur einer an Bord schläft fest, der geflüchtete Prophet des einzig wahren Gottes. Auch der Bericht des Apostels Paulus in Apostelgeschichte 27 über den mehr als 14-tägigen Sturm spricht eine ähnlich deutliche Sprache. Jenes Schiff dort ist tatsächlich draufgegangen, aber auch diese Mannschaft wurde vollzählig gerettet. Paulus war in der gewaltigen Drangsal dort im Gebet geblieben und hat von Gott die entsprechende Zusage erhalten. Hier aber schläft ein Prophet des Herrn in dieser hochgradigen Gefahrensituation, und sein heidnischer Kapitän kann ihm vorwerfen, dass gerade er nicht betet. Was schläfst du? Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, ruf deinen Gott an. Und hier müssen wir wohl innehalten, wir, und die Frage an uns selber stellen. Bin ich, bist du nicht schon öfter so gefragt worden von Gott, von deinem Gewissen, von deiner Frau, von deinem Mann, mitten in den Stürmen dieses Erdenlebens, im uns sichtlich umgebenden Leid der Generation, in die uns der Platzierer platziert hat? Sind doch gerade wir gesetzt in eine Zeit, in ein Land, in eine Familie, in eine Gemeinschaft, inmitten der Lügen des momentanen Geistes dieser Welt, in der wir gehalten sind, zu unserem Herrn und Gott zu rufen. Denn das Gebet ist ja unsere vordringliche Aufgabe und unsere hauptsächliche Daseinsberechtigung hier auf dem Pilgerweg. Es gibt Menschen, die wurden von Gott mit 20 oder mit 30 Jahren oder mit 50 Jahren bekehrt. Menschen, die, wie wir alle, davor die ganze Zeit für sich verschwendet haben und so ihrer Familie und ihrem Umfeld durch ihr gottloses Dahinleben oft viel Sorge und Mühe bereitet haben. Aber hat sich das später geändert durch die Bekehrung? Nun, was war? Was ist mit dir? Das muss gerade ich mir sagen lassen. Ich habe versucht, einmal nachzurechnen. Beginnend mit meinem 14. Lebensjahr sind bis heute knapp 492.000 Stunden vergangen, was ca. 20.470 Tagen entspricht. Wie viel Zeit hätte ich davon nutzen können zum Gebet? Auch wenn ich täglich noch 8 Stunden für den nächtlichen Schlaf abziehe, wären immer noch weit mehr als 280.000 Stunden geblieben, die ich, was das Rufen zu Gott betrifft, hätte nutzen können. So sieht meine diesbezügliche Bilanz derzeit aus, mit der ich jetzt als 70-Jähriger vor dem Preisrichterstuhl Christi erscheinen werde, wenn er mich heute hier abberuft. Und jede weitere ungenutzte Stunde erhöht meinen Fehlbetrag noch weiter. Ja, was ist mit dir? So könnte mir jeder wohlgesonnene Mitmensch völlig zu Recht ins Gewissen rufen. Steh auf und rufe deinen Gott an. Rings um dich herrscht genug Not und kaum Kenntnis des guten Evangeliums von Christus, und du kannst schlafen, hast seit so langer Zeit die erste Liebe zu Christus verlassen, bist nachlässig geworden, wo es doch geheißen hat, betet ohne Unterlass. Wie hast du vernachlässigt, ständig in innigem Kontakt mit deinem Gott zu bleiben? Die Not ist groß ringsum in jeder Hinsicht. Was haben die Kinder hier auf Erden denn noch für eine Zukunft zu erwarten? Mit Riesenschritten schreitet die diabolische Entwicklung voran. Denk an die leibeigenen versklavten Glaubensgeschwister in Pakistan, an die verfolgten Christen in islamischen Ländern und in Nordkorea. Denk an die kommende Zeit, von der unser Herr Jesus gesprochen hat. Zur Wachsamkeit hat er uns berufen und wir sind zu träge, zu schläfrig, um in den Riss zu treten. Schau, wie die Finsternis hereindringt in eine Christenheit, der die Grundfesten umgerissen werden, mehr und mehr. Schau, wie das Wort Gottes verächtlich gemacht wird. Schau, wie die treuen Brüder verfolgt werden, wie die Wellen hochgehen ringsum. Schau dich doch um. Was willst du da weiter schlafen? Was ist mit dir? Schau dich um in deinem Verwandten- und Bekanntenkreis, wie viel innere Not und Zukunftsangst ringsum herrscht. Und wonach strebst du? Wie? Wozu lebst denn du? Müssen wir uns nicht das Wort aus dem Jakobusbrief sagen lassen? Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Was ist mit dir? Steh auf und rufe deinen Gott und Herrn Jesus Christus an, von dem du so oft sprichst, dem du dienen willst, wie du sagst. Und machen wir uns nicht weiter einen Frieden vor, eine Sicherheit, die für uns und andere, die uns anbefohlen sind, längst nicht mehr da ist, in den sich so rasant überstürzenden Ereignissen unserer Zeit. Sehen wir sie nicht, die hohen Wogen und die Brecher? Haben wir uns hinabbegeben in den untersten Bereich des Schiffes, das Gemeinde heißt, dort, wo der Wellengang am wenigsten zu spüren ist, und haben uns niedergelegt zum Schlafen, in Vogelstrauß-Manier? Abgestumpft wie Lot im Tor von Sodom? Haben wir das Wort des Vergessen, das auf die letzte Zeit hindeutet? Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Oh, es ist das ein Leiden, dieses eigensüchtige Wesen, das Gott an seinem Volk heimsucht. Und das nicht erst seit den Tagen Jesajas, wo er gesagt hat, und an jenem Tag ermahnt der Herrscher, der Herr der Heerscharen, zum Weinen und Wehklagen, zum Kahlscheren des Hauptes und zum Umgürten des Sacktuches. Doch siehe, da ist Jubel und Vergnügen, Ochsenschlachten und Schafe schächten, Fleisch essen und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Doch der Herr der Heerscharen hat sich meinem Ohr geoffenbart, wahrlich diese Missetat soll ich nicht vergeben werden, bis ihr sterbt, spricht der Herrscher, der Herr, der Heerscharen. Friede und Sicherheit ist nicht in dieser Weltzeit. Nur in Christus ist der Friede, den er uns gegeben hat, auch in diesem immer stärker aufgewühlten Weltmeer. Aber schlafen? Freilich hat seinerzeit auch der Prophet Jona in seinen besseren Tagen den Frieden Gottes im Herzen gekannt und sicher auch genossen. Jenen Frieden, der mitten im Gewühl der Menschen jedem, der in Christus ruht, so süße Stille verschafft. Ja, das kennen wir alle und wir haben uns auch oft daran erfreut und tun es noch, soweit sich nicht dieser Friede von unserer Sünde gestört, vorzeitig auflöst. Und auch Jona wird sich oft mit dem Wort Gottes zur Ruhe begeben haben, wie es heißt in Sprüche 3, ohne Furcht wirst du dich niederlegen und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Und wohl allen, die so ihre tägliche Ruhe genießen können im Herrn, ganz mit Frieden. Aber dieser Schlaf des Propheten da unten, ganz unten, im Bauch des Schiffes, der hat nichts gemeinsam mit dem Zustand ohne Furcht, ganz mit Frieden. So wie er jetzt daliegt in seinem finsteren Versteck, das ist eher alarmierend. Handelt es sich bei dem Tiefschlaf des geflüchteten Propheten doch um einen Problemzustand, um eine Bewusstseinsstörung, geschuldet seiner seelischen Erschöpfung aufgrund der inneren Anstrengung unter dem Druck eines aufgewühlten Zustands? Ist es doch enorm belastend und kräfteraubend, dem Willen Gottes zu widerstehen und wegzulaufen von dem Angesicht des Herrn, was für uns heißt, weg von Christus. Diese Reaktion und ihre Folgen werden ja von der Sünde verursacht. So wird es uns schon im ersten Buch der Bibel gezeigt, als da steht, und sie, Adam und Eva, hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Wie auch im letzten Buch des biblischen Kanons auf einer der letzten Seiten steht: Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Ähnlich wie dem Jona erging es einst auch dem Propheten Elia. Auch er fiel in einen tiefen Schlaf, und damals war das unter dem Ginsterbusch in der Wüste Juda. Der Grund aber war ein anderer. Wir erinnern uns an die berühmte Stelle, als da steht: Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Erschöpft, weil enttäuscht. Noch ganze 40 Tage später hat er seinem Herrn geklagt: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Haben wir genau hingehört? Ich habe heftig geeifert für den Herrn, ich bin allein übrig geblieben. Der größte Prozentsatz aller Reichsgottesarbeiter und Gläubigen, die erschöpft aufgeben und sich zurückziehen, ist der Enttäuschung geschuldet, sagt uns eine glaubhafte Statistik. Und wer wäre noch nie an diesem Punkt angekommen, nachdem er in den Weinberg berufen worden ist? Solch ein Tief ist keine Seltenheit. Das haben viele biblische Gläubige nachweislich durchgemacht, und auch alle, die gottesfürchtig leben wollen, bleiben davon nicht verschont. Nicht umsonst hat Jesus für sie alle zum Vater gefleht: Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Der Herr kennt uns und unsere Herzen. Er weiß, was für ein Gebilde er sich mit uns erlöst und erkauft hat. Wie oft habe ich selber laut gedacht: Herr, was hast du dir da mit mir angefangen? Ich bin ja absolut nicht wert, dein Kind zu sein. Der Fehler bei jeder Enttäuschung in geistlichen Dingen ist der, dass wir etwas von uns selber erwartet haben. Leider denken und handeln wir immer wieder so, als ob etwas, das von uns kommt, brauchbar wäre im Reich Gottes für ihn. Deshalb sei jetzt wieder einmal das Wort Gottes über uns zitiert, wie es in Jesaja 24,12 steht: Siehe, ihr seid gar nichts, und euer Tun ist nichtig. Ein Gräuel, wer euch erwählt. Und das ist Gottes Sicht von uns. Das ist sein Ausgangspunkt. Wir rechnen dummerweise immer wieder mit uns. Der Herr tut das aber nicht. Und wir sind dann schließlich enttäuscht und erschöpft, weil gescheitert. Wann akzeptieren wir endlich, dass wir uns für mit Christus mitgekreuzigt halten und verhalten uns auch so, um dementsprechend im neuen Leben zu wandeln? Das ist eine der Hauptaussagen des guten Evangeliums. Nicht mehr ich, sondern Christus. Ja, alle nicken das ab. Aber in der Praxis scheitern sie allemal. Woran? An sich selber. Weil sie mit sich selber rechnen. Und das ist die tägliche Lebensschule Gottes in Christus. Lass dir zeigen von Gott, wo du da stehst im Glauben. Denn entweder glaubst du an Christus oder an dich. Auch was die Vergangenheit betrifft, die in dir immer wieder hochkommt. Was die Beleidigungen betrifft, die du nicht vergessen kannst. Und so weiter. Und daran siehst du, wie es steht mit deinem Glaubensleben, mit dem dich für gestorben halten, mit Christus. Was ist mit dir? Steh auf, ruf deinen Gott an, dass er dir zeigt, wo du in der Sünde lebst, in der Sünde, dass du nicht an Jesus glaubst, sondern an dich. Und genau das kann man in jeder beliebigen Gemeinde jeden Tag 100-mal predigen und mit zig Schriftstellen beweisen. Dennoch beweist die Realität Woche für Woche, dass dieses so gute Evangelium vom Sohn Gottes nicht vom Menschen wie du und ich, sondern vom Sohn Gottes nicht angenommen und nicht wirklich geglaubt wird. Und deshalb findet sich in christlichen Gemeinden und in christlichen Familien hauptsächlich nichts als eine christliche Schauspielerei in allen möglichen Facetten, aber nicht die real wirksam erkennbare Ausprägung des herrlichen Evangeliums vom Sohn, wie der Vater es erwartet von uns, auch aufgrund der enormen Zuneigung, die Christus uns entgegenbringt. Wir aber setzen uns immer wieder über das absolut glaubwürdige Wort hinweg: wenn wir mit gestorben sind, so werden wir auch mit leben. Steht im 2. Timotheusbrief. Wir aber leben aus dem eigenen. Wir halten uns nicht für mit Christus gestorben. Uns geht's ums Ich. Wir versuchen im alten Wesen Gott zu dienen und da geht Gott nicht mit. Der Vater wird das Wirken und das Opfer seines Sohnes niemals mindern und auf unseren unsinnigen scheinchristlichen Wandel herunterdividieren. Und so scheitern wir und verzweifeln wir und ermüden und sind erschöpft und schlafen. Würden wir wenigstens Epheser 2,10 ernst nehmen? Es ist das gleiche Thema, auch dieses Wort sagt nichts anderes aus. Mit Christus gestorben, in Christus neu gemacht, zu fertigen Werken. Da steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Würden wir das wirklich glauben, dann bliebe uns alles erschöpfte Niedersinken erspart gegenüber diesem dummen Vertrauen auf unseren alten, von Gott am Kreuz Christi weggetanen Menschen. Und damit auch die logische Folge für uns, die zwangsweise folgende massive Enttäuschung, weil wir unsere Zuversicht auf Fleisch setzen, auf unser Tun und Wirken und nicht auf Christus, unser Leben. Verstehen wir? Wir widerstreben damit dem vollbrachten Werk Christi und des Vaters. Und Kinder, das ist die Sünde. Das ist absolut nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Das sagt uns Gottes Wort in Jakobus 3,15. Das ist der antichristliche Geist, der gegen Christus ist, der seit Anbeginn jede ernste Nachfolge zu zerstören sucht. Und dauernd steht Gottes Frage hier vor mir: Was ist mit dir? Gehen wir damit zurück an Bord des Schiffes. Der tiefe Schlaf des Propheten Jona ist ja allemal schlimmer zu werten als der des Elia. Denn wenn Jona aufwacht, muss ihm bewusst werden, dass sein Schlaf nichts anderes war als ein weiteres, ein zusätzliches, finsteres Widerstreben vor dem Angesicht des Herrn. Denn Jona ist nicht gescheitert, wie Elia von sich gemeint hat, sondern Jona ist geflüchtet, ist geflohen vor dem Angesicht des Herrn und vor dem ihm von Gott zugedachten und von Gott fertig bereiteten Werk in Ninive, wie sich ja nachher in der Tat herausstellt. Und tut nicht ein Christenmensch dasselbe, der vor der Wahrheit Gottes im Evangelium flieht? Jona wollte so weit weg wie nur möglich von Gottes Ratschluss, daher das meilenweit entfernte Ziel. Damit aber flüchtet er auch aus der Gemeinschaft seines Volkes in die Gemeinschaft der Heiden. Und jetzt ist er geflüchtet in den finsteren Schiffsrumpf. Seinen Schlimmsten, den inneren Feind, den hat er dorthin mitgenommen. Sein unruhiges Gewissen, das böse Übel, die Schuld, die geht ja stets mit uns ins Dunkel, denn das ist ja ihr Element. Kennen wir sie nicht, die furchtbare Erregung? Die langen Nächte mit den quälenden Überlegungen, die sich einstellen auf den eigenen Wegen, in denen wir unser Sorgen nicht mehr zu werfen wagen, auf den, der uns tragen will und heben und erretten will, dann flieht uns auch der Schlaf und die dauernde Unruhe von Leib und Seele im inneren Kampf endet schließlich irgendwann in einer unvermeidbaren Abspannung und Ermattung. Und die zieht eine ganz eigenartige Stumpfheit nach sich in uns. An Leib und Seele. Man kann in solchen Tagen nicht mehr von behütetem Schlaf sprechen, ganz im Gegenteil. Der Pfarrer Albert Bitzius aus dem schweizerischen Emmental hat unter dem Synonym Jeremias Gotthelf einmal ein schönes Wort zum Schlaf geprägt und das lautet: Der Schlaf, der ist geschaffen für die armen und bedrängten Leute. Er ist das Meer, in das sie ihr Elend versenken können. Und wenn sie es auch immer wieder herausnehmen müssen, so ist's doch allemal leichter geworden. An dieser Stelle darf ein Blick nach Gethsemane nicht fehlen, wo ein Dreivierteljahrtausend später das edle Angesicht unseres Herrn dort auf dem Erdboden unsertwegen mit dem Tod gerungen hat. Und nachdem er dreimal unter Tränen laut zum Vater gerufen hat und erhört worden ist, hat er abschließend folgendes Wort an seine Jünger gerichtet. Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Erinnert das nicht an die Frage des Schiffsmeisters hier? Was ist mit dir, dass du so schläfst? Und so ist das auch eine Frage an dich und an mich. Dem Propheten jedenfalls muss ein gewaltiger Schrecken in die Glieder gefahren sein, so als stünde der Herr vor ihm mit dem Richtschwert in der Hand. Aber nachdem er sich wieder gefangen hat, muss ihm gerade dieser abrupte Weckruf als erster Trost auf seiner Flucht bewusst geworden sein, denn die raue Ansprache hat ihm gezeigt, Gott hat sich nicht abgewendet von mir. Er ist hinter mir her. Und das war sicher das Beste für sein Herz seit seinem Aufbruch. Herrliche Therapie Gottes an seinen Abtrünnigen. Dieser wunderbare, meist unerkannte Beginn unserer Genesung durch eine vorerst unangenehme Begegnung. Und auch wenn Jona erschrocken aufgesprungen ist und ihn im Dunkel der Schiffswende und später draußen in der Gischt allemal sein Schuldgefühl noch lange verfolgt hat, so wie einst David, als er den Todesengel stehen sah an der Tenne Arabnas, spätestens da hat ja David eingesehen, dass das Verderben über Jerusalem wegen seiner Schuld kommt, und so muss auch Jona bewusst geworden sein, dass jetzt das Gericht über die komplette Schiffsmannschaft gekommen war, wegen seiner Schuld. Mein lieber Mann, das ist absolut nichts Seltenes in dem Wort der Wahrheit, aber auch ebenso wenig in unseren Ehen und Familien, in all unserem Zusammenleben. Denken wir nur an Lot, der seine Frau und seine Töchter und seine Enkel auf dem Gewissen hatte durch seinen Ich- und Sodom-orientierten Lebenswandel. Gerade mir ist das oft äußerst unangenehm klar geworden, was ich an der Familie verbrochen habe, an meiner Frau und an den Kindern, wenn ich mich aus dem Gehorsam dem Herrn und seinem Wort gegenüber herausgewunden habe. Und was zieht durch die Spinnerei, die Halbherzigkeit und das Ich-Leben eines christlichen Ehemannes und Familienvaters für seine engsten Mitmenschen für Folgen nach sich? Und ebenso die Schuld einer Mutter. Was für einen Schaden führt eine Ahabs- und eine Isabel-Art in jeder christlichen und sonstigen Lebensgemeinschaft herbei? Oh Jona, was hast du da angefangen? Wie fährt einem da beim Lesen und Nachdenken das Bewusstsein der eigenen Sünde in Mark und Bein? Versinken möchte man. Aber wie schon bemerkt, wenn das Gericht einmal sichtlich angefangen hat an dir und mir, dann tritt eine gewisse Erleichterung ein. Ein erster Schritt zur Gesundung. Da ist das heimliche Verderben kein heimliches mehr und über der gesamten Situation, über dem Gericht an der Seele des Schuldigen steht, wie ein vorerst noch blasser Bogen in den Wolken, der sagt, Gott hat dich nicht verworfen. Er hat sich nicht abgewendet. Er kümmert sich noch um dich, wenn auch strafend. Und man beginnt wieder, sie zu küssen, die Hand, die einen jetzt so gütig schlägt. Denn für einen Menschen, der sie kennt, die Gemeinschaft mit Gott, der gewohnt ist, in ihr sein Leben zu finden, für den gibt's nichts Schlimmeres, für den gibt es kein so entsetzliches Gefühl, keinen so verzehrenden Gedanken als den einen, Gott hat mich aufgegeben. Ich bin mir selbst überlassen. Gott hat seine Hand zurückgezogen. Das wäre das Schlimmste, was ein Mensch Gottes zu befürchten hätte. Das ist das Schwerste, was sich denken lässt. Alle anderen Leiden, wie schlimm sie immer sein mögen, sie sind nichts gegen diesen einen schrecklichen Gedanken. Und wie befreiend wirkt die Strafe, die man gesenkten Hauptes, aber genesenden Herzens jetzt erwarten darf. Was und wie auch immer, nur nicht ohne Gott in die Zukunft. Und wie froh ist man über das Kreuz von Golgatha, an dem unser Herr Jesus sein Blut vergossen hat, ja auch für diese, unsere schweren Vergehen. Wie kostbar ist seine herrliche Retterliebe, die das alles bewusst auf sich genommen hat, die dennoch hingegangen ist und sich als Gotteslamm auf den Opferaltar gelegt hat für uns. In solchen Situationen und in solchen Zeiten, in denen man wie der Prophet Jona so stumpf und so verhärtet dahingeht, Da ist einem alles recht und alles willkommen, was uns sagt, dass der liebende Vater Gott uns nicht vergessen hat, sondern dass er uns immer noch durch und in seinem Sohn ansieht, denn das ist ja unsere Rettung. Alles, was er dann tut an uns, was wir zu sehen, zu hören und zu spüren bekommen, ist recht, ist ganz recht. Auch die eiserne Rute, mit der er uns züchtigen wird, denn treu gemeint sind die Schläge des Freundes, steht in Sprüche 27. Und wie herrlich, wie wohltuend ist das Trostwort, das zu uns als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Oh nein, es wusste ja auch der Psalmist und König David aus Erfahrung, dass das Gericht Gottes über seine Verfehlungen doch wieder der Vorbote von Gottes Erbarmens ist und von seiner neuen Gemeinschaft mit seinem Herrn. Der Höchste hat ihn nicht verstoßen. Warum? Es gibt einen göttlichen Grund dafür. Gott wollte sein Gott sein. Zurück damit zu Jona. Umso größer scheint allerdings die Schande, nämlich der Umstand, dass der heidnische Schiffsherr den Diener Jahwes auffordern muss, steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Sein zutiefst persönlich treffendes Wort an Jona, aus Heidenmund, von Gott gesandt, wie auch wir alles aus Jesu Hand zu nehmen haben, was auf uns zukommt, von wem auch immer, stehen wir doch in allem allein unserem Herrn gegenüber. Aber wie oft gleichen wir dem schlafenden Jona und haben das Wort genauso nötig wie er, steh auf, rufe deinen Gott an. Oft scheinen uns unsere Tage so trüb und so finster, wir denken und wir reden von Endzeit und stecken dabei unseren klagenden Mund tief in den trostlosen Staub dieser Welt. Statt uns aufzuraffen und aufzustehen und unseren Gott anzurufen, haben wir doch die Verheißung und dürfen jederzeit diese herrliche Nummer Jeremia 33,3 wählen und anrufen. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkündigen, die du nicht weißt. Und es fehlt heutzutage ja selten an Gelegenheit, einen Glaubensgenossen und andere, die sich lange schon versenkt haben in ihr Leid und ihre Traurigkeit und sich immer weiter darin verstricken, aufzuwecken mit den Worten, steh wieder auf, ruf deinen Gott an, gib deinen inneren Schmerzen und deinen Sorgen gute Nacht, schwing dich auf, du betrübte Seele, bei Jesus ist das Licht, ist Leben und Balsam für dein Herz. Wirkt es nicht befremdend, dass dem Schiffsmeister so daran liegt, so sehr den Propheten Jahwes für das Gebet zu gewinnen? Zeigt Gott hier nicht den Heiden als Frommer, als seinen eigenen stummen Mann? Leider ist es ja auch in christlichen Kreisen keine Seltenheit, dass die Hochgebildeten in biblischen Erkenntnissen, die sogenannten Schriftgelehrten heutzutage, oft beschämt werden durch den Ernst und die Wahrhaftigkeit und Treue und Barmherzigkeit von neuen Kindern in Christus, auch wenn es denen noch an Jahren und an Routine im Glaubensleben fehlt. Glückselig diese geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel, so lautet das Wort unseres Herrn Jesus dazu. Und wie ist das bei Jona dort auf dem Schiff? Sein Mund bleibt stumm. Warum ruft Jona jetzt nicht zu seinem Gott? Bald wird er ja bezeugen, dass sein Gott der Herr, der Gott des Himmels ist, der das Meer und das Trockene gemacht hat, der Allmächtige. Aber warum schwingt er sich nicht jetzt auf zu seinem Herrn? Da hat ja jetzt unser Herz aus eigener Erfahrung Verständnis dafür, nicht wahr? Wissen wir doch, dass sich ein Vogel nicht in die Luft erheben kann, solange seine Flügel von einer schweren Last niedergedrückt bleiben. Und wir wissen auch und haben ja Kenntnis erlangt, was die Last des Jona ist, die sein Herz und seine Lippen jetzt verschließt, warum er nicht beten kann. Jona hätte ein Gebet sprechen können, allerdings nur ein einziges, ein aufrichtiges, ein ungeheucheltes Gebet hätte er sprechen dürfen. Aber ob sie das auch erwartet hätten? Sein Gebet wäre ein Bekenntnis seiner Schuld gewesen, ein Schrei um Vergebung seiner Sünde. Aber um die Stillung des Sturmes konnte er nicht gut bitten, unter Beibehaltung seiner Schuld. Wusste der Prophet doch, dass dieser Sturm um seiner Sünde willen gesandt worden war. Deshalb bleibt der Mund verschlossen. Wie viele solche Tragödien, wie viele Stunden, Monate und Jahre gehen dahin in christlichen Familien, weil einer oder zwei den Segen blockieren in dieser oder ähnlicher Weise. Sie wissen genau, was sie da tun, beziehungsweise nicht tun. Und doch bleiben sie dabei, halten jahrzehntelang ihr christliches Schauspiel aufrecht vor der Familie, vor den Kindern und vor der Gemeinde und behalten die alte Finsternis weiter im Herzen. Sie wissen, dass der Herr den David sagen lässt im Psalm 66, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Und deswegen brennt es oft wie Feuer im Inneren und wir meiden dann das Wort Gottes, Vers, Kapitel oder seitenweise zu lesen, um jedem uns gefährlichen Wort auszuweichen. Und je länger wir diesen Zustand beibehalten, umso härter verstockt sich unser Herz. Merken wir hier besonders auf. Erst muss der Wille Gottes vollkommen akzeptiert sein und bei uns muss bereits die nötige Gesinnungsänderung geschehen sein. Dann erst können wir die Hilfe Gottes erbitten. Jedes andere Gebet stellt ein Gräuel dar in Gottes Augen. Böse Heuchelei. Vor wem auch immer, vor Gott sind wir in jedem Fall offenbar. Leider sind solch gräuliche Gebete keine Seltenheit und die Entwicklung des Herzens spiegelt dann unsere Misere wider. Wenn ich etwa den Herrn um Vergebung meiner Sünden bitte, aber meinen Mitmenschen nicht vergeben habe oder in meinem Beruf oder im Haushalt weiter mit Unwahrheit und Betrug fortfahre oder wenn ich dem Herrn danke für irdische Segnungen und Güter, mein eigenes Herz aber verschlossen halte vor bedürftigen Mitbrüdern, was soll das werden vor Gott? Eine schnöde Heuchelei, die ihr Strafgericht schon in sich trägt. Ist so ein Christenleben nicht oft voller Falschheiten, die weitaus verderblicher sind, die Gott sogar mehr missfallen müssen als manch offene Sündernatur, die aber ihren Wandel im Fleisch beklagt, samt ihrer tragischen Knechtschaft in mancherlei Lastern? Ja, sollte er uns befreien von dem Übel, wo wir doch tatsächlich befreit sind in Christus, nicht aber wirklich befreit sein wollen und unsere Tragödie vor Gott und den Menschen weiter aufrecht erhalten? Dass Jona hier nicht betet, sei ihm deswegen positiv angerechnet, weil er nicht mit den Lippen beten will, weil sein Gewissen sein immer noch abtrünniges Herz verklagt. Wie viele aber, die heimlich etwas im Herzen hegen, das den Allmächtigen stört, die beten ungeniert weiter vor allen anderen so, als sei ihre Seele in bester Ordnung. Aber wer ging denn gerechtfertigt hinab in sein Haus? Der Zöllner, der mit gesenktem Kopf nur über die Lippen brachte, oh Gott, sei du mir Sünder gnädig. Wir alle kennen die Worte, möchten aber auch wir endlich lernen, Gott nicht belügen zu wollen, der alle Zeit in unser Herz schaut. Was ist mit dir? Was sieht denn Gott in der Bilderkammer deines Herzens? Jetzt. Da steht in Hesekiel 14, Menschensohn. Diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen und den Anstoß zu ihrer Missetat vor ihr Angesicht gestellt. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Ja, was ist mit uns Männern? Können wir heilige Hände aufheben, Hände, die für Gott abgesondert sind? Und das immerzu? Das ist der Wille Gottes. Da steht im 1. Timotheusbrief, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Was soll Gott tun? Seien wir froh, noch hier zu sein, trotz alledem. Seien wir froh über Gottes Langmut mit uns Heuchlern. Nein, Jona betet nicht. Nicht jetzt. Nicht vor den Schiffsleuten. Nicht heuchlerisch. Er kann es nicht wagen, sich noch tiefer in die Schuld vor Gott zu begeben. Und wie hallt es nach in Jonas Gewissen, das Wort des Schiffsmeisters, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Aber Jona weiß mehr. Er ist völlig sicher, dass dieser sein Gott unser gedenkt, sonst würde er jetzt nicht in dieser Gewissensnot stecken. Um eine Antwort in diesem Sturm. Er weiß, was los ist mit ihm selber. Er weiß, was auch David wusste. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen, sagt er in seinem Bußpsalm 51. Und Jona weiß, dass es ohne Bekenntnis nicht weitergehen kann. Auch das wusste David, dem Psalm 32. Als ich es wollte verschweigen, da verschmachteten meine Gebeine. Aber noch schweigt Jona beharrlich. Es ist meistens auch besser so. Die Menschen würden ja über uns herfallen. Da ist es besser, in der strafenden Hand des Herrn zu bleiben. Lieber schweigen und nicht als Mensch vor Menschen über Dinge reden, die einzig und allein Gott und mich angehen. Denn Jona fürchtet Gott, und das wird er in Kürze bezeugen. Aber vor den Ohren der Menschen will er jetzt kein Gebet hinheucheln. Ob und wie sie es dann aufnehmen, honorieren, überhören, gutheißen oder verurteilen würden, es würde ja an der Sache in keinem Fall etwas verbessern vor dem wahrhaftigen Gott. Aber was kommt jetzt? Was geschieht weiter aufgrund des Ratschlusses Gottes? Kennen wir das nicht? Diesen Würgegriff von unten, diese Bedrängnis, diesen Druck im Herzen, diese innere Verzweiflung, gesündigt zu haben und jetzt Menschen gegenüber zu stehen, wobei eine glaubensferne Gesellschaft eher als humanere auftreten wird dabei, denn da fällt ja jedes geistliche Fehlurteil weg. Unser Gott wäre aber nicht unser Gott, wenn er nicht unser verzweifeltes Herz ansehen und es herausreißen und herausretten würde aus der Misere, die er jetzt für seinen Propheten weit größer hat werden lassen, als dessen ursprüngliche Angst vor der Verkündigung in Ninive war. Und der kommende Fisch wird ein Übriges tun in dieser Hinsicht. Soweit sind wir aber noch nicht. Gott sieht das zerschlagene Herz seines Propheten und führt fürs Erste eine dieser Lösungen herbei, die so unerwartet und unkonventionell sind, sich dabei aber als hochwirksam erweisen, wofür wir ihm hinterher nur staunend danken können. Und das beginnt in diesem Fall so. Sie sprachen einer zu dem anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessentwillen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. So also übt der Allmächtige dieses Mal Einfluss auf beide Parteien aus. Über die heidnischen Seeleute, die zu dem Schluss kommen, es müsse einer aus der Schiffsgesellschaft Schuld haben an ihrer Misere, und über seinen Propheten, dem er auf diese Weise ermöglicht, die Wahrheit auszusprechen, ohne jede Heuchelei. Und damit ist der Gesundungsprozess eingeleitet und die Umkehrmöglichkeit für seinen Schützling herbeigeführt. Merken wir hier besonders auf, denn was wir hier vor uns haben, ist keine so exotische Sache, für die wir das Geschehen in diesem so bekannten Buch vielleicht gehalten haben. Hier finden wir vielmehr eine Menge handfester, göttlicher Hinweise für unseren Glaubensalltag vor und viel Trost für manch geplagte Seelen. Nun steht Jona also ohne Versuchung zum Heucheln in der von Gott geöffneten Tür. Soll heißen, einerseits bietet der tobende Sturm für den Propheten eine akustisch günstige Möglichkeit, in seiner Bedrängnis und seiner Furcht jetzt sein Glaubenszeugnis freimütig vorzubringen. Und weil er zum anderen durch den Losentscheid ans Tageslicht musste. Ja, was für eine Gnade, wie der Herr auch aus einer selbstverschuldeten, schwierigen Lage zu retten weiß, mit viel Fingerspitzengefühl. Und das geschieht oft, so wie auch hier, durch eine exakt abgemessene Verschärfung unserer Notlage. Im Wort Gottes ist das nichts Neues. Bei Hiobs Misere war der Herr es höchstpersönlich, der Schöpfer, der aus dem Gewittersturm zu ihm sprach. Und Hiob ist genesen an all den Fragen Gottes an ihn. Davon konnten sie nahezu alle mehr als ein Lied singen. David in etlichen Situationen, Mose, Abraham und viele andere mehr im Wort Gottes. Gott führt zur Hilfe und zur Rettung der Seinen oft eine merkbar höhere Bedrängnis herbei und schafft damit gezielt die Lösung für das ursprüngliche Problem seiner Lieben. Ergibt sich damit nicht eine ganz andere, eine wunderbare Sicht auf das Wort, dass wir durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen müssen? Und ist nicht gerade Golgatha das größte und das schönste Beispiel dafür? Zum einen sehen wir daran aber auch, wie wenig wir manches Mal unserem Gott und liebenden Vater vertrauen. Zum anderen müssen wir bekennen, dass wir seine Güte und seine Einschätzung und Lösung der Sachlage nicht als so hochwirksam erwartet und sicher oft weit unterschätzt haben. gerade in einer selbstverschuldeten, aber dann bitter bereuten Lage. Unser Gott ist größer als alle Not. Es steht bei ihm, uns mehr zu geben, viel mehr, als wir je zu erwarten wagen. Hat er das nicht am intensivsten getan, als Christus kam? Der Sohn ist uns gegeben. Und so ging es auch hier bei Jona. Der heulende Sturmwind hat längst alles Menschliche auf ein Minimum reduziert, Gott zum Lob. Und die aufgewühlten Elemente bilden einen derart eindrucksvollen Rahmen seines Eingreifens, sodass sein Prophet nicht genötigt ist, sich vor schweigender Kulisse zu erklären vor den Menschen. Gott begleitet die Seinen. Das Tosen des Sturms war die gewaltige mentale Stütze für die bußfertige Wahrheit, die den Menschen Jona mit seinem Gott verbindet und die nun nicht herausgestammelt und geflüstert wird, wie uns das weitere Geschehen im Wort Gottes offenbart, in den Versen 8 bis 12. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen: Was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn: Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Dazu aber erst nächstes Mal, so Gott Gnade gibt dazu, bleibt die Frage: Was ist mit dir und was ist mit mir? Wir alle sollen und können in unseren vielen, oft prekären und kniffligen Situationen vor allem stille sein und auf die Führung unseres Herrn und Vaters hoffen und unverwandt vertrauensvoll auf seine Hände schauen und dabei aufmerksam und wachsam seine Hilfe erwarten. Es hat sich millionenfach bewährt für seine Kinder, wenn sie sich an das deshalb zu gut bekannte Wort gehalten haben: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Amen.